Unser Vater im Himmel, Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Unser Gott, wir brauchen dich. Und wie sehr wünschen wir uns diese Ströme vom lebendigen Wasser. Jesus, wir nehmen dich beim Wort, als du sagtest, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Inneren werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Das wollen wir. Wir wollen uns nicht mit weniger zufrieden geben. Und auch heute Morgen, lass Ströme von lebendigem Wasser fließen, auch aus deinem Wort, aus der Bibel, wenn ich deine Worte weitergib. Komm, Geist Gottes, erfrische du uns, belebe du uns, ermutige du uns, berühre du unser Herzen, setz du unser Herzen in Brand heute Morgen. Wir öffnen uns für dein Reden, für dein Wirken. Danke, dass du hier bist. Amen.1948. Wer weiß, was in dem Jahr passiert ist? Ein Traum vieler Juden wird wahr. Es ist der 14. Mai 1948, später Nachmittag im Kunstmuseum von Tel Aviv, die Geburtsstunde des Landes Israel. David Ben-Gurion verließ die Unabhängigkeitserklärung. Durch Gewalt vertrieben, blieb das jüdische Volk auch in der Verbannung seiner Heimat in Treue verbunden. Nie wich seine Hoffnung, nie verstummte sein Gebet um Heimkehr und Freiheit. Mit Zuversicht auf den Fels Israels setzen wir unseren Namen zum Zeugnis unter diese Erklärung. Das Land war vor Freude überwältigt, schreibt David Ben-Gurion in seinem Tagebuch. Tausende tanzten in Israel auf die Straßen, jubelten vor Freude. Es ist die Frucht vieler Tränen, viele Sehnsüchte, viele Träume. Und jetzt ist dieser Traum einer eigenen Heimat in Erfüllung gegangen. Und mich bewegt es zu sehen, wie dieses Volk, das fast 2000 Jahre überall verteilt war, diesen Traum der Heimat, diesen Traum eines eigenen Landes nie aufgegeben hat. Die haben nie aufgehört zu hoffen. Und mich beeindruckt auch diesen David Ben-Gurion, der an diesem Traum einfach festgehalten hat. Und an dem Nachmittag erlebt er, wie dieser Traum in Erfüllung gegangen ist. Er hat sich eingesetzt, ohne sich entmutigen zu lassen. Und als wir letztes Jahr in Israel unterwegs waren, haben wir auch das Haus von diesem David Ben-Gurion besucht. Und wir haben das Geheimnis herausgefunden. Damals in der Wüste hat er ein Haus gehabt, heute ist ein ganzes Dorf daraus geworden. Und dort kann man sein Haus sehen, wo er in der Wüste die letzten Jahre verbrachte. Und dort auf dem Tisch, unter der Glasplatte, hatte dieser Staatsmann David Ben-Gurion immer so ein Blatt mit Bibelworte, die ihn auch in seinem politischen Handeln an Gottes Wort erinnert. Es war ein Mann, der fest an die Verheißungen Gottes festhielt. Zum Beispiel die Rückkehr oder die Verheißung aus dem Alten Testament, das Volk wird zurückkehren in der Heimat. Und einer dieser Bibeltexte, die dem David Ben-Gurion auch sehr wichtig war, war Jesaja 35,1. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, die Steppe soll jubeln und blühen. Und diese Vision, diese Verheißung, die Wüste in fruchtbares Land zu verwandeln, war für nicht nur eine Verheißung, sondern ist zum Lebenstraum geworden. Er hat gesagt, ich will mich dafür einsetzen und ich glaube, das wird Realität werden. Deshalb ist er gegen Ende seines Lebens in den Süden, im Negev, in der Wüste gezogen, hat dort gelebt, um das vorzuleben, wovon er geträumt hat. Und als wir dort waren, unterwegs mit dem Auto durch die Wüste, alles trocken, haben wir gesehen, wie dieser Traum Realität geworden ist. An verschiedenen Orten, ganz überraschend, siehst du heute Landwirtschaftsbetriebe, Weinberge, Feigenbäume, die wachsen, Gemüse, Früchte, all das wird angebaut in der Wüste, wo früher nur Sand und Steine waren. Über 600.000 Menschen leben in der Negev-Wüste heute, wo vor 70 Jahren nicht zu finden war. Es war sicher kein einfacher Weg, aber es ist die Frucht vieler Tränen. Wie inspirierend ist es, von Menschen zu hören, die gewagt haben, Großes zu träumen. Die Träume gehabt haben und alles dafür eingesetzt haben, sich nicht haben entmutigen lassen, bis die Träume wahr wurden. Ich glaube, wir alle starten irgendwann in unserem Erwachsenenleben mit Träumen. Wir träumen, oder? Ich denke, ja, wir können etwas in dieser Welt bewegen. Wir können einen Unterschied machen. In unserer Umgebung, in unserer Stadt, in unserer Familie, in dieser Welt. Wir haben große Träume. Doch irgendwann, nach vielen Enttäuschungen, nach Schwierigkeiten, Widerstände, merken wir, irgendwo sind diese Träume verschwunden. Jemand hat mal gesagt, der reichste und wertvollste Ort auf diesem Planeten ist nicht der Nahe Osten mit seinen Ölfeldern, auch nicht die Diamantenminen in Südafrika. Der reichste Ort auf dieser Erde sind die Friedhöfe. Wisst ihr warum? Weil auf den Friedhöfen liegen Tausende von Träumen begraben. Tausende von Träumen, die nie gelebt wurden. Tausende von Träumen, die aufgegeben wurden. Bücher, die nie geschrieben wurden. Geschäfte, die nie getätigt wurden. Beziehungen, die nie gestartet wurden. Träume, kostbare Träume, die hätten Realität werden können. Wie sieht es bei dir aus? Träumst du noch von einer besseren Zukunft, dass Gott noch etwas mit dir vorhat, dass er etwas bewegen wird mit dir, dass das Beste noch kommt? Oder hast du schon resigniert? Mose träumte noch mit 80. Abraham mit 100. Also du hast keine Ausrede, wenn du schon pensioniert bist. Hast du noch Lebensträume? Wer aufhört zu träumen, hat aufgehört zu leben, heißt es in einem Spruch. Und deshalb will ich nie aufhören zu träumen und ich will an meinen Träumen festhalten. Aber wisst ihr was? Es gibt Zeiten, da bin ich geneigt, die aufzugeben. Sag mir, was soll denn das? Die Realität und zwischen der Realität und zwischen das, wovon ich träume, das sind Welten auseinander. Wie kann das werden? Nein. Nur eine Illusion. Und es gibt Zeiten der Entmutigung, wo ich denke, nein, es bringt nichts, es ist vergeblich, vergiss es. Besser träumst du nicht mehr so groß, sonst wirst du nur enttäuscht. Und ich glaube, wir kennen alle diese Spannung. Und es ist nicht immer einfach, an unseren Träumen festzuhalten. Denn für die Juden war es nicht einfach, für Ben-Gurion war es nicht einfach und für uns auch nicht. Und die Frage ist ja, was kann uns helfen? Was kann uns helfen, an unseren Träumen festzuhalten? Was kann uns helfen, uns nicht entmutigen zu lassen? Wenn wir durch eine Zeit der Tränen hindurchgehen, was kann uns helfen, an unseren Träumen festzuhalten? Wenn ich so Zeiten erlebe, dann erinnere ich mich immer wieder an einen Psalm. Psalm 126. Und jedes Mal, wenn ich diesen Psalm lese, bin ich enorm ermutigt und sage, nein, ich halte fest, ich gebe meine Träume nicht auf. Wollt ihr diesen Traum hören? Lasst uns miteinander diesen Psalm lesen und uns von Gott ermutigen lassen. Hier heißt es am Anfang, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Wallfahrtslieder. Die Psalmen 120 bis 134 sind Wallfahrtslieder. Das heißt, es sind Lieder, die die Pilger auf dem Weg nach Jerusalem zu den drei großen Festen gesungen haben. Die waren unterwegs, vielleicht einen Tag lang, zwei Tage lang, und es war ihnen vielleicht langweilig oder weiß ich was. Die haben angefangen zu singen. Und wovon sangen sie? Von einer Zeit aus ihrer Vergangenheit. Sie erinnern sich an ihre Gefangenschaft in Babylon. Sie erinnern sich an eine Zeit, wo sie nur davon träumen konnten, nach Jerusalem zu kommen. Die gehen diesen Weg und merken, hey, davon haben wir nur geträumt. Vor Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Wir waren gefangen, wir träumten, wir hatten diese Sehnsucht, nach Jerusalem zurückzukommen, Gott im Tempel anzubeten. Aber das war so ein weit entfernter Traum. Und jetzt, wir leben unsere Träume. Wir laufen und mit jedem Schritt gehen wir in unseren Traum hinein und wir kommen nach Jerusalem. Die erinnern sich, hey, das, was damals nur ein Traum war, das, wofür wir viele Tränen vergossen haben, all diese Sehnsüchte sind jetzt Realität geworden. Wir kommen nach Jerusalem. Die haben diesen Traum nicht aufgegeben, bis der Realität wurde. Doch wie kam es überhaupt zu dieser Gefangenschaft? Das Volk Israel, wenn wir so in der Bibel lesen, im Laufe ihrer Geschichte, also die waren schon spezielle Leute. Und wir denken schnell, ja, die da, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich es besser gemacht. Aber irgendwie sind die auch ein Spiegel für uns, oder? Die haben gewaltige Sachen mit Gott erlebt, aber immer wieder haben sich Gott im Rücken gekehrt und haben Götzen angebetet und weiß ich was. Ja, gesagt, ja, wir wissen es besser, gegen Gott rebelliert. Und Gott hat enorm viel Geduld mit ihnen gehabt und auch mit uns und hat ihnen Propheten geschickt, den Jesaja und Jeremia und all die anderen, gesagt, hey, komm zurück, ich liebe euch, bleibt bei mir, nur bei mir seid ihr wirklich frei. Immer wieder gewarnt und hey, wenn ihr nicht bei mir bleibt, werdet ihr in die Gefangenschaft geführt werden. Aber die trieben es immer schlimmer. Und dann schickte Gott die Babylonier, die kamen nach Jerusalem, zerstörten die Stadt, den Tempel und nahmen die Leute in die Gefangenschaft. 70 Jahre lang waren die weit weg von Jerusalem. 70 Jahre lang haben die nur geträumt, geweint, diese Sehnsüchte gehabt, zurückzukehren. Und nach 70 Jahren passiert ein Wunder. Der Kyros, der neue König, erobert die Babylonier. Und 100 oder mehr, etwa 100 Jahre vorher, gab es eine Prophetie. Gott hat diesen Namen Kyros erwähnt. Und der Kyros hat davon gehört, dass in der Bibel der Juden sein Name steht. Und das hat ihn sehr bewegt. Und er hat ein Edikt erlassen. Alle Juden dürfen nach Hause. Die sollen den Tempel wieder aufbauen. Die sollen ihren Gott anbeten. Die konnten fast nicht mehr klar, hey, das kann nicht wahr sein, nach so vielen Jahren, unser Traum wird Wirklichkeit und die dürfen nach Hause gehen. Ein Wunder, das passiert ist. Und die Pilger erinnern sich an diese Befreiung aus der Gefangenschaft und können immer noch staunen und sagen, du, es war für uns, als träumten wir. Kennst du das aus? Auch? Plötzlich passierte etwas, in deinem Leben, träume ich? Oder ist das wirklich Realität? Es war für uns, als träumten wir. Gott lässt Träume wahr werden. Mit Gott ist kein Traum zu groß. Gibt es auch in deinem Leben Träume, die Wirklichkeit geworden sind? Wenn wir in unserem Leben zurückschauen, merken wir ziemlich schnell, das, was wir heute leben, so wie unser Leben heute aussieht, ist das Ergebnis oder die Erfüllung vieler Träume. Du hast vielleicht davon geträumt, eine gute Lehrstelle zu bekommen, oder? Und heute lebst du diesen Traum. Du hast geträumt, hey, wenn ich endlich diesen Abschluss habe, wenn ich endlich diese Prüfungen bestanden habe, diesen Bachelor-Abschluss in der Hand oder weiß ich was, Und du lebst heute diesen Traum. Du hast davon geträumt, hey, wenn ich endlich den Traumpartner finde. Und Gott hat dir diesen Traumpartner geschenkt, aber leider ist das für dich vielleicht nicht mehr so ein Traum. Du denkst, ja, ist selbstverständlich, ganz normal. Oder du hast geträumt von einer Familie und jetzt ist es zu laut bei dir zu Hause. Oder du hast geträumt, endlich pensioniert zu werden und jetzt genießt du deinen aktiven Ruhestand. Du hast geträumt, dass Gott dich braucht, dass Gott etwas durch dich bewegt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und du schaust in deinem Leben zurück und merkst, ja, ein Traum ist Realität geworden. Und so viele Träume haben wir in unserer Vergangenheit gehabt. Und wenn wir heute schauen, merken wir, wir leben die Erfüllung dieser Träume. Und das soll uns Mut machen, an unseren Träumen festzuhalten. Erwarte auch heute Großes von Gott. Für die Juden war die Befreiung, die Rückkehr in ihre Heimat wie ein Traum. Die wurden aus der Gefangenschaft freigelassen. Natürlich kennen wir heute nicht so eine Gefangenschaft, Gott sei Dank. Aber die Bibel spricht auch von einer Gefangenschaft, die uns alle betrifft. Viele Menschen denken, wenn ich Gott aus meinem Leben ausschließe, wenn ich nicht unter seiner Herrschaft stehe, dann bin ich frei, oder? Ich bin frei zu machen, was ich will, zu leben, wie ich will. Aber das ist so eine Lüge. Nein, du wechselst nur den Herrschaftsbereich. Entweder bist du bei Gott oder beim Teufel. Und wenn du unter dem Herrschaftsbereich und unter dem Einfluss des Teufels stehst, dann bist du gefangen, bist du wie ein Sklave. Du kannst nicht mehr machen, was du willst. Früher oder später wirst du das merken. Und der Teufel will nur eins, dein Leben zerstören. Und das Problem ist, wie bei den Sklaven aus Babylon, wir können uns selber nicht befreien. Gott muss einen Kyros schicken. Und wisst ihr, was Kyros bedeutet auf Griechisch? Herr. Gott muss einen Herrn schicken. Den Herrn Jesus muss er schicken. Der Gottessohn ist in dieser Welt gekommen, uns zu befreien. Und das heißt in der Bibel, wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei, ganz frei. Warum? Weil er am Kreuz von Golgatha den Preis bezahlt hat. Weißt du, Sklaven musst du freikaufen. Der Sklaventreiber lässt dich nicht einfach los. Aber Jesus hat den Preis bezahlt mit seinem Leben. So kostbar bist du. Du bist dein Leben wert. So kostbar bist du in Gottes Augen. Und deshalb muss dich der Teufel loslassen. Das Einzige, was du musst sagen, ich will das. Ich will frei werden, ich will wieder unter der Herrschaft von Jesus kommen. Und wenn wir sagen, Jesus, befreie du mich, Jesus, gib mir dieses neue Leben, Jesus, sei du mein König, dann können wir wirklich erleben, wie das, was sie hier erlebt haben, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Das ist das Beste, was dir passieren kann, die Befreiung von Jesus zu erleben. Kannst du dich noch zurückerinnern an die Zeit, als Jesus dich befreit hat? Weißt du noch, wie es war? Vielleicht ist es lange her oder vielleicht nicht so lange her. Kannst du dich erinnern? Jesus hat dich frei gemacht. Das war vielleicht für dich wie ein Traum und Freude. Und irgendwie ist diese Freude nicht mehr so groß heute, oder? Warum? Weil wir vergessen Babylon, wir vergessen, wie die Gefangenschaft ausgesehen hat. Ich glaube, gestern Morgen, in meiner Zeit mit Gott, habe ich mich gefragt, wo wäre ich heute, wenn ich Jesus nicht kennen würde? Wie würde mein Babylon, wie würde meine Gefangenschaft heißen? Und ich dachte, wäre nicht gut. Ich wäre gefangen. Wo wärst du heute? Wie würde dein Babylon aussehen? Und wisst ihr, was passiert mit mir, als ich darüber nachdachte? Kam eine große Freude in meinem Herzen. Ich sagte, wow, Jesus, ja, du hast mich befreit. Ich kann nur jubeln. Ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast. Ich bin nicht mehr in Babylon gefangen. Die Juden konnten sich wieder freuen und jubeln, weil Gott sie befreit hat. Gott hat ihre Traurigkeit in Freude und Jubel verwandelt. Der Herr hat Großes für uns getan, bekennen sie. Und die bekennen das so laut, dass auch die anderen Völker das hören und sagen, ja, der Herr hat Großes für sie getan. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir bekennen, was Gott Großes für uns getan hat? Dann wird der Glaube ansteckend. Dann werden die Völker sagen, hey, aber so einen Gott will ich auch haben. Erzähl von den Träumen, die Gott Realität werden ließ. Schweig nicht, juble, feiere deine Siege mit Gott. Was hat Gott in deinem Leben Großes getan? Hatte er irgendetwas Großes getan in deinem Leben? Irgendjemand? Doch recht einige. Auch schon mal davon erzählt? Gott hat Großes getan, vergiss das nie. Und weil er in der Vergangenheit Großes getan hat, weißt du was? Er macht es auch heute noch und er macht es auch in der Zukunft. Das gibt uns Mut, wenn wir zurückschauen und merken, hey, er hat Großes getan. Dann können wir heute noch Großes erwarten von ihm. Träume zeigen, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Auch worüber wir uns freuen oder wir weinen, zeigt, was uns wirklich wichtig ist. Was ist dein größter Traum? Dein allergrößter Traum? Was ist das Größte, was dir passieren könnte? Die größte Gebetserhörung, wenn du denkst, wenn das passieren würde, dann würde ich allen erzählen, Gott hat Großes für mich getan. Was ist das Größte? Ich träume davon, dass noch viele Menschen aus der Gefangenschaft des Teufels befreit werden. Durch mich, durch uns. Dass Menschen gerettet werden, dass Menschen geheilt werden, dass diese Stadt wieder Hunger nach Gott bekommt. Dass Menschen in Scharen sagen, hey, wir wollen Jesus kennenlernen. Dass wir eine unaufhaltsame Kraft entwickeln und Menschen unbedingt befreit werden wollen. Ich träume von einer Kirche, die vom Heiligen Geist so erfüllt ist und den Auftrag von Jesus so ernst nimmt, dass die Worte aus Lukas 14, 18 Realität werden, auch für uns. Was heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ruht er auf dir? Hoffentlich. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist mein Traum. Ich träume davon. Dass das Realität wird in deinem Leben, in meinem Leben immer mehr. Dass durch uns Menschen befreit werden. Dass durch uns Menschen sehen, wer Jesus ist. Dass Menschen entdecken und erfahren, dass Gott gnädig ist. Dass das Jahr der Gnade des Herrn anbricht. Ich träume davon. Ich träume von einer großen Ernte, von einer Zeit, in der unsere Stadt wirklich durchdrungen wird mit dem Evangelium. Die Erinnerung an die großen Taten Gottes aus der Vergangenheit gibt den Juden in der Gegenwart Mut, neu zu träumen. Deshalb heißt es hier weiter im Vers 4, Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Eine andere Übersetzung, dort heißt es, Herr, bringe auch jetzt unsere Gefangenen zurück. Die Juden dürfen von Babylon zurück in die Heimat. Aber was sie dort antreffen, ist alles anders als ein Traum. Die Stadt ist in Trümmern, der Tempel ist zerstört, es ist Arbeit angesagt. Und außerdem tragen sie noch einen tieferen Schmerz in sich. Wisst ihr, was für ein Schmerz? Nicht alle Juden sind von Babylon zurückgekehrt. Die hätten kommen können, aber wisst ihr, was passiert ist? Einige, die haben sich so gut eingerichtet dort, die haben Häuser gebaut und dort geheiratet und weiß ich was, und die haben angefangen, sich in der Gefangenschaft wohlzufühlen. Die haben vergessen, dass sie eine Heimat haben, vergessen, dass es eine Freiheit gibt. Und da waren Familien, die geteilt wurden. Eltern sind zurückgeblieben in Babylon, Kinder sind zurückgeblieben. Nein, wir bleiben lieber hier. Freunde, Bekannte, Brüder, Schwestern sind dort geblieben in Babylon. Und diese Befreiten sagen, Herr, wende auch heute unser Geschick. Herr, ich bitte dich auch für die anderen Gefangenen, dass sie doch erkennen mögen, es gibt mehr. Dass sie wieder anfangen zu träumen nach Jerusalem, dass sie sich nicht mit wenig zufrieden geben. Und die kommen zu Gott und sagen, du hast Großes getan in der Vergangenheit, mach es auch heute. Ich habe mich gefragt, wer sind heute unsere Gefangenen, die wir gerne wieder bei uns hätten? Wer sind deine Gefangenen? Vielleicht sind es deine Eltern. Nicht in Babylon, aber gefangen unter der Herrschaft Satans. Oder vielleicht ein Kind von dir. Oder vielleicht Geschwister oder der Ehemann, Ehefrau, Freunde, Kollegen. Und du merkst, es tut weh. Es tut weh, weil du weißt, hey, die sind gefangen. Die sind verloren ohne Gott, für immer getrennt von Gott. Wie geht's dir dabei? Das kann uns nicht kalt lassen. Deshalb bete ich, faste ich, weine ich für die Gefangenen, für meine Gefangenen, für die Leute, die Jesus nicht kennen. Es kann mich das kann mich nicht, einfach nicht kalt lassen. Die sind gefangen in Babylon. Und ich liebe sie so sehr, dass ich mir für sie die Freiheit wünsche. Und ich flehe Gott an, schenk ihnen die Sehnsucht nach der Heimat, nach Freiheit. Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal für deine Gefangenen geweint? Richtig geweint. Es gibt Momente, da muss ich einfach weinen. Auch als Mann ist erlaubt zu weinen. Dass Männer nicht weinen dürfen, das ist eine Lüge aus der Hölle. Gott soll das Weinen freisetzen unter uns heute, auch unter den Männern. Wir sollen und wir dürfen weinen. Jesus hat auch geweint über Jerusalem. Er hat geweint. Er hat geweint über uns. Für wen weinst du? Manchmal liege ich einfach in der Nacht in meinem Bett und träume. Gerade letzte Woche habe ich geträumt von einem Freund von mir. Der ist noch Agnostiker. Ich habe geträumt, wie er und seine Freundin zusammen mit mir und Amaris einfach bei uns zu Hause im Wohnzimmer sind und gemeinsam Gott anbeten und beten und singen und einfach Freude an Jesus haben. Ich habe einfach geträumt und gesagt, oh, das war so schön. Und ich will an diesen Träumen festhalten, weil ich weiß, mit Gott ist alles möglich. Ich will groß träumen. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Weißt du, dass im Südland, in der Wüste, im Negev, die ausgetrockneten Bäche mit Wasser gefüllt werden, das ist ein Wunder. Ich komme später darauf zurück. Aber weißt du, dass Menschen erkennen, dass sie gefangen sind, das ist ein Wunder. Dass Menschen merken, ich brauche Jesus, das ist ein Wunder. Dass Menschen, die von bösen Mächten gefangen sind und sie befreit werden, das ist auch ein Wunder. Dass Menschen, die Jesus schon gekannt haben und immer noch unter Bindungen und Süchte und Abhängigkeiten leiden, dass sie frei werden, dass sie Sehnsucht nach der Freiheit überhaupt bekommen, das ist auch ein Wunder. Genauso wie es im Negev, in der Wüste, ein Wunder braucht. Aber Jesus sagt uns, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn der Sohn macht, er ist wirklich frei, nicht nur halbwegs, sondern die Freiheit umfasst alle Bereiche unseres Lebens. Alle. Entweder hat er mich frei gemacht oder bin ich in Babylon gefangen. Und hier heißt es, so wie die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser gefüllt werden. So ein starkes Bild auch für uns. Als wir letztes Jahr durch die Wüste Negev fuhren mit unserem Mietauto, gab es am Straßenrand ab und zu ganz merkwürdige Straßenschilder. Danger of Drowning. Wisst ihr, was das heißt? Ertrinkungsgefahr. Seht ihr irgendwo Wasser? Ich habe gedacht, ja, die haben falsch übersetzt, die können nicht so gut Englisch. Arabisch und Hebräisch kann ich leider nicht so gut lesen. Ich habe gedacht, die machen einen Witz. Mitten in der Negev-Wüste. Ertrinkungsgefahr. Ja, ganz sicher. Aber man sagt dass tatsächlich, dass in der Wüste Negev mehr Menschen ertrinken als verdursten. Wie geht das? Schaut euch mal dieses Video an. Mitten in der Wüste. 11 Monate lang ist alles trocken, passiert nichts, kein Niederschlag, nichts. Aber es gibt ein Phänomen, Flash Flood heißt das. Plötzlich können Überschwemmungen kommen, Niederschlag, Regenstürme, die so viel Wasser bringen, dass du einfach schnell verschwinden müsstest. Wasser in der Wüste, das ist ein Wunder. Dort, wo alles ausgetrocknet war, die ausgetrockneten Bäche werden mit Wasser gefüllt. Wie unser Psalm beschreibt. Alles rundherum nur Felsen, alles sieht so trocken aus. Aber plötzlich kann es passieren. Mitten in der Wüste, wo niemand Wasser erwartet, passiert dieses Wunder. Und die Wüste fängt an zu blühen. Und ich habe gedacht, wow, das ist so ein starkes Bild auch für uns. Wenn Gott sagt, wie die ausgetrockneten Bäche wieder mit Wasser gefüllt werden, so greife ich auch in deinem Leben ein, dann gibt das Hoffnung für uns, oder? Es hat mich so ermutigt, in meiner Wüste, in meiner Trockenheit, wenn meine Seele ausgetrocknet ist, wenn meine Lebensbäche ausgetrocknet sind, kann es plötzlich passieren, dass Gott wieder regnen lässt und mich neu erfrischt und belebt. Einige von uns befinden sich gerade in einer Wüste. Du kannst dir dieses Wort merken, Negev. Negev. Wüste. Trocken, leblos. Und du befindest dich in einer Wüstenzeit, verursacht vielleicht durch eine Krise, vielleicht in der Ehe, eine Krise mit den Kindern, eine Krankheit, eine Zeit der Arbeitslosigkeit, eine Depression, eine Zeit der Entmutigung, wo du dich fragst, wozu soll ich noch weitermachen, weiter glauben, weiter träumen. Eine Zeit, wo du deine Träume aufgibst, wo du sagst, nein, ist nur eine Illusion. Besser erwarte ich nicht mehr Großes von Gott, sonst werde ich nur enttäuscht. Und Gott will uns durch dieses Bild Mut machen. Ermutigt euch das? Mich hat das enorm ermutigt. Mitten in der Wüste füllt Gott die ausgetrockneten Bäche mit Wasser. Und wie? Nicht nur ein bisschen. Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Und das kann er auch in deiner Wüste machen. Auch in deiner Wüste. Glaubst du das? Die Trockenzeit wird bald vorbei sein. Der Regen kommt. Gott wird dich erfrischen. Gott wird auch die Trockenzeit in deinem Leben beenden. Und auch deine Wüste wird blühen. Doch was kann uns helfen, in der Zwischenzeit an den Träumen festzuhalten? Das, was auch den Juden geholfen hat, das, was auch dem David Ben-Gurion geholfen hat, die Verheißung Gottes, das Wort Gottes. Und hier finden wir eine gewaltige Verheißung weiter, Vers 5 und 6. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Garben. Wer unter Tränen sät, wird mit Freude, mit Jubel ernten. Ich habe mich gefragt, was? Wieso weint er denn beim Pflanzen? Wo sind die Landwirte bei uns? Weint man beim Pflanzen? Jetzt nicht mehr eigentlich, oder? Aber damals war es so, die sind ja eben aus der Gefangenschaft zurückgekehrt und die haben nicht einfach so Säcke mit Saat bekommen und gesagt, nein, die haben schon Vorrat gehabt, aber es war alles sehr knapp. Die mussten überhaupt mit dem Säen und Ernten, mit dem Pflanzen überhaupt neu anfangen, oder? Die waren wieder Pioniere. Das Land war verwildert. Und ich kann mir vorstellen, wie der Familienvater mit seinem Sack auf dem Arm die Samen in der Hand nimmt und sich zweimal überlegt. Und an seine Kinder denkt, an seine Frau denkt, die viele Entbehrungen leiden müssen. Und er sich überlegt, ja, soll ich diese Vorräte zum Essen brauchen für meine Familie? Oder voller Hoffnung sein und das pflanzen und hoffen, dass es im Herbst eine Ernte gibt. Und während dem Säen kommen die Tränen. Meine liebe Kinder, meine liebe Frau, werden wir genug haben? Wird es dabei etwas herauskommen? Wird es überhaupt eine Ernte geben? Und wie kraftvoll sind die Worte von Gott. Diese Verheißung, wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinen geht der Seemann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Garben. Es gibt eine Erntezeit, auch wenn du das noch nicht siehst. Gott verspricht Ernte. Glaubst du das? Auch in deinem Leben. Kennst du auch solche Zeiten der Tränen in deinem Leben? Wenn du dich investierst in Menschen, in deiner Familie, in deiner Ehe, bei der Arbeit, überall investierst du dich und du hast den Eindruck, es bringt nichts. Du hast den Eindruck, vergeblich. Ich sehe keine Ernte, keine Frucht davon, nur Mühe und nur Tränen und nur Weinen. Ich kenne solche Zeiten. Manchmal denke ich an die bald 6 Jahre, seit ich hier in Wiel bin, zurück. Und ich muss sagen, da waren schon Zeiten der Tränen. Tränen beim Predigen habt ihr mich auch ein paar Mal erlebt. Tränen beim Vorbereiten, Tränen beim Beten, Tränen beim Hoffen und Bangen und Zeiten der Tränen. Und wisst ihr, was mir immer wieder Kraft gibt? Dieses Versprechen von Gott. Es gibt eine Ernte. Die Frucht der Tränen werden wir sehen. Aber weißt du was? Es gibt eine Zwischenzeit. Es gibt eine Zeit zwischen dem Säen und dem Ernten. Da siehst du nichts. Du hast deine kostbare Saat in die Erde, in die schmutzige Erde reingelegt und du gehst nicht jedes Mal schauen, oder kommt was raus oder nicht, gell? Du wartest einfach. Und Gott muss Regen schenken, Gott muss Sonne schenken. Und irgendwann kommt die Regenzeit. Menschen kommen zum Glauben und du jubelst, du freust dich. Gott segnet dich, Gott öffnet den Himmel und lässt es regnen. Du wirst neu ermutigt, erfrischt. Die Trockenzeit ist vorbei. Was kann uns Kraft geben, zu warten, ohne aufzugeben? Das Wissen, Tränen vor Gott sind nie vergeblich. Sie werden viel Frucht bringen. Gott sieht deine Tränen. Und weißt du was? Der Regen, den es für die Ernte braucht, sind deine Tränen. Gott braucht deine Tränen, um eine Ernte vorzubereiten. Jedes Mal, wenn wir Menschen lieben, sind wir am Pflanzen. Jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes ausstreuen, sind wir am Pflanzen. Jesus sagt in seinem Gleichnis von den 4 Böden, die Saat ist das Wort Gottes, oder? Jedes Mal, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, sind wir am Ausstreuen, am Säen, oder? Und Jesus verspricht auch dort im Neuen Testament, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, sondern wird Frucht bringen. Und die Zeit wird kommen, auch in deinem Leben. Jedes Mal, wenn wir dienen, jedes Mal, wenn wir uns um Menschen kümmern, Zeit investieren, Geld investieren in Gottes Reich, sind wir am Ausstreuen. Wir wissen nicht, was rauskommt. Aber Gott schenkt Erntezeit. Gott verwandelt unsere Tränen in Jubel. Und Gott, ich glaube, Gott will dich heute Morgen einfach ermutigen. Ich sehe deine Tränen, ich sehe deine ausgetrockneten Bäche, ich sehe deine Wüste, aber die Regenzeit kommt, die Erntezeit kommt. Du wirst die Frucht deiner Tränen ernten können. Frage ist nur, was für eine Saat tust du in der Erde? Der Apostel Paulus sagt uns im Galaterbrief 6, 7 bis 10, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Das wollen wir nicht, oder? Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit, nicht zu der von mir bestimmten Zeit, sondern zu der von Gott bestimmten Zeit, die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Wenn wir nicht aufgeben, werden wir die Ernte einbringen. Glaubt ihr das? Dann bereite dich auf die Ernte vor. Bereite dich auf die Ernte vor. Die Ernte wird kommen. Lasst uns groß träumen. Gott hat viel mehr für uns bereit. Lasst uns aufstehen und ihn bitten, Gott, bring du Erntezeit. Wir danken dir, Gott, von ganzem Herzen für dein Wort, das uns immer wieder neu ermutigt. Danke, dass du jede einzelne Träne zählst und sammelst und dass sie wertvoll sind wie Perlen in deinen Händen. Wir sind durstig, Herr. Unsere Seelen sind ausgetrocknet und wir bitten dich, komm du mit deinem Gnadenstrom und überflutet du unsere Trockenheit, unsere Negev-Wüste und in unserer Wüste sollen Blumen wachsen. Nicht nur das, auch Getreide. Wir wollen in der Wüste ernten. Danke für dein Versprechen, dass nichts vergeblich ist, was wir für dich und für die Menschen getan haben. Dass wir eines Tages ernten werden, wenn wir nicht aufgeben. Aber du siehst, wie wir oft geneigt sind, aufzugeben, weil wir müde sind. Weil wir irgendwie nicht mehr mögen. Weil uns das Warten zu lang erscheint. Erbarm du dich über uns und bring Erntezeit. Lass uns ernten, was wir gesät haben. Verwandle du unsere Traurigkeit und unsere Tränen in Jubeln und Lachen. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Jesus, wir wollen an unseren Träumen, die du uns geschenkt hast, festhalten. Wir wollen weiter träumen für unsere Gefangenen, dass du sie befreist. Weiter beten, weiter weinen, weiter fasten für sie, bis diese Träume wahr werden. Du kannst jetzt vor Gott all die Namen aussprechen von deinen Gefangenen und bitte ihn, bring du sie zurück. Du kennst sie beim Namen Jesus. Wir bitten dich. Schenk ihnen die Sehnsucht nach der Freiheit, nach deiner Heimat. Und wir wissen ganz gewiss, die Ernte kommt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wir geben nicht auf. Wir machen weiter. Wir lieben weiter. Wir dienen weiter. Wir erzählen weiter von dir, Jesus. Gib uns Kraft dazu. Amen.